Gefühlserben, der Podcast. Wir entschlüsseln die geheime Macht unserer Herkunft. Und wir schauen uns an, was uns die Wissenschaft dazu erzählen kann. Ich bin Sven Rohde, Coach und Workshopleiter in Hamburg. Hallo! Es ist eine wirklich frustrierende Erfahrung. Eigentlich haben wir doch verstanden, was wir in genau dieser Situation mit unserem Partner, unserer Partnerin ändern wollen. Im Dialog bleiben, obwohl es gerade hakelig ist. Jetzt nicht verstummen, nicht weglaufen, nicht eskalieren. Ganz fest haben wir uns das vorgenommen. Und doch erleben wir, wie das alte Muster übernimmt. Wir sehen es kommen. Erst wie in Zeitlupe, dann ganz schnell und alles läuft wie immer. Der Abend, der eine schöne Erfahrung sein sollte, ist hinüber, der Ausflug ruiniert, das Problem, das friedlich gelöst werden sollte, größer als zuvor. Nix mit Harmonie und Glück, stattdessen Frust und Resignation. Von hinten schleicht sich die Frage an, wie lange geht das noch gut? Und warum können wir das nicht? Eine reife, entspannte Beziehung? Um Beziehungsfähigkeit geht es in dieser 58. Folge von Gefühlserben. Was das eigentlich ist, warum wir Nähe ersehnen und sie gleichzeitig fürchten, wie Bindungsmuster aus der Kindheit uns heute noch steuern und wie wir lernen können, wirklich anzukommen, bei uns selbst und in einer glücklichen Partnerschaft, die uns doch allen so wichtig ist. Und damit wie immer herzlich willkommen. Wie schön, dass ihr wieder dabei seid. Und danke an jene von euch, die mir über das Spendenportal Buy Me a Coffee einen Kaffee spendiert haben. Ein ziemlich spektakuläres Erlebnis hatte ich hierzu bei einem Vortrag, den ich vor ein paar Tagen in Konstanz hielt. Da übergab mir eine Hörerin tatsächlich ein ganzes Kilo edler Kaffeebohnen. Ich muss wie ein Auto aus der Wäsche geguckt haben, bis ich endlich verstand. Ah, Kaffee, ja. Einen herzlichen Gruß von Hamburg an den Bodensee. Diese und viele andere Erfahrungen rund um den Podcast machen meine Arbeit daran zu einer großen Freude. Ich danke euch sehr. Und nun zu unserem Thema, Beziehungsfähigkeit. Warum ist sie überhaupt so wichtig? Die Antwort liegt tief in unserer Evolution. Wir sind biologisch auf Verbindung programmiert. Über Jahrtausende konnten wir nur in Gemeinschaften überleben. Eine berühmte Studie, die Harvard Study of Adult Development, hat über 80 Jahre lang Menschen begleitet und kam zu einem klaren Ergebnis. Nichts sagt besser vorher, wie glücklich, gesund und alt wir werden, als die Qualität unserer Beziehungen. Nicht Geld, nicht Erfolg, nicht Intelligenz, sondern ob wir vertrauen, ob wir uns verlassen können, ob wir wirklich gesehen werden. Und das ist nicht nur gefühlt so. Gute Beziehungen senken Stress, stärken das Immunsystem, schützen das Herz. Chronische Einsamkeit dagegen wirkt auf den Körper wie Rauchen. Sie macht krank. Beziehungsfähigkeit ist also keine Lifestyle-Frage. Es geht um ein gutes, ein gesundes Leben. Schauen wir genauer hin. Was sind die zentralen Aspekte, die sich zu diesem übergeordneten Begriff Beziehungsfähigkeit zusammenfügen? Es sind 6 zentrale Kriterien. Emotionale Offenheit und Verletzlichkeit. Kann ich emotional präsent sein, meine Gefühle wahrnehmen und zeigen? Kann ich mich authentisch zeigen oder verharre ich in Rollen? Bin ich fähig zu echter Begegnung und Intimität? Die Balance von Nähe und Distanz. Kann ich Nähe zulassen, ohne zu verschmelzen? Kann ich Distanz aushalten, ohne zu verfallen? Gibt es eine flexible Regulation oder nur die Extreme? Autonomie ohne Abhängigkeit. Kann ich bleiben in Beziehung? Wünsche ich mir eine Beziehung oder brauche ich sie, weil mich sonst Existenzangst befällt? Kann ich allein sein, ohne einsam zu sein? Die Fähigkeit zu Kommunikation und Konflikt. Kann ich aussprechen, was ist und wirklich zuhören? Kann ich Konflikte konstruktiv austragen, statt sie nur zu vermeiden oder zu eskalieren? Gibt es in meinen Beziehungen echten Dialog oder nur parallele Monologe? Vertrauen und Bindungssicherheit. Kann ich vertrauen oder erwarte ich Enttäuschung? Halte ich Beziehungen durch Krisen hindurch aus? Wie reagiere ich auf Trennung oder Verlust? Kann ich loslassen und trauern? Schließlich Selbstregulation und Empathie. Kann ich gut zwischen meinen und fremden Gefühlen unterscheiden? Kann ich mich einfühlen, ohne mich zu verlieren? Kann ich mich selbst beruhigen oder brauche ich immer ein Gegenüber? Ihr merkt schon, das ist eine ziemlich komplexe Sache. All diese Aspekte entstehen aus einem Zusammenspiel von Psyche, Neurobiologie, Nervensystem, Körper und sogar Epigenetik. Beziehungsfähigkeit ist keine Eigenschaft, die wir in einer bestimmten Hirnregion oder einem psychischen Konstrukt verorten können. Sie ist ein komplexes, integriertes System. Genau deshalb ist sie nicht leicht zu verändern, aber auch auf vielen Ebenen heilbar. Das Gehirn ist die Steuerzentrale. Dort sind es vor allem drei Bereiche, die unsere Beziehungsfähigkeit prägen. Die Amygdala, unser Alarmsystem, entscheidet in Millisekunden, ist Nähe sicher oder gefährlich. Bei Menschen mit unsicherer Bindung schlägt sie und Alarm, wo keine Gefahr ist. Deshalb fühlt sich Nähe bedrohlich an, obwohl es rational keinen Grund dafür gibt. Der präfrontale Kortex, unser rationales Gehirn, sollte die Amygdala eigentlich beruhigen können. Bei traumatisierten Menschen aber ist diese Verbindung geschwächt. Die Ratio kann die Angst nicht mehr regulieren. Die Spiegelneurone schließlich ermöglichen uns Empathie, das Mitschwingen mit anderen. Bei mangelnder empathischer Resonanz in der Kindheit entwickeln sie sich nicht richtig. Das Nervensystem dient als Regulator. Stephen Porges hat mit seiner bahnbrechenden Polyvagaltheorie gezeigt, dass unser autonomes Nervensystem drei Zustände kennt. Im Zustand, den der ventrale Vagusnerv bestimmt, fühlen wir uns sicher, können in Kontakt gehen, sind offen. Hier ist Beziehung möglich. Bei wahrgenommener Bedrohung springt der Sympathikus an, Kampf oder Flucht. In Beziehung zeigt sich das als Angriff oder Rückzug. Wenn auch das nicht hilft, wird der dorsalen Vagusnerv aktiviert. Erstarrung, Shutdown, emotionale Taubheit. Menschen mit Bindungstrauma springen schneller in diese Überlebensmodi. Ihr Nervensystem ist auf Gefahr geeicht. Und das passiert unwillkürlich, unterhalb der bewussten Kontrolle. Der Körper speichert das alles. Der Traumaexperte Bessel van der Kolk bringt es auf den Punkt. The body keeps the score. Der Körper führt Buch. Unser Körper entscheidet oft viel früher als der Verstand, ob Nähe sicher ist. Über Muskelspannung, Atmung, Blickkontakt, den Impuls zu Nähe oder Rückzug. Viele Beziehungsreaktionen sind körperliche Reflexe, gelernt in einer Zeit, in der wir noch keine Worte hatten. Diese Erfahrungen bleiben gespeichert in den Faszien, in der Körperhaltung, in automatischen Reaktionen. Und schließlich konstruiert die Psyche daraus ein Programm. In der frühen Kindheit sind innere Arbeitsmodelle entstanden, unbewusste Überzeugungen darüber, wie Beziehungen funktionieren. Ich werde geliebt oder ich bin nicht liebenswert. Ich kann vertrauen oder andere sind nicht verlässlich. Nähe schafft Geborgenheit oder Nähe ist gefährlich. Diese Glaubenssätze steuern unser Verhalten wie ein Betriebssystem, das im Hintergrund läuft, ohne dass wir es bemerken. Und so klingt es, wenn ein Mensch mit beziehungsunfähigen Eltern aufgewachsen ist. Zitat: Ich traute meiner Therapeutin lange nicht. Ihre herzliche Anteilnahme schien mir viel zu unwahrscheinlich. Warum interessierte sich ein fremder Mensch, der mir nicht verwandt oder verpflichtet war, mehr für mich als meine Mutter? Glaubte mehr an mich als mein Vater? Das Zitat stammt von der Therapeutin Katharina Ohana. Sie hat in ihrem Buch Ich, Rabentochter, ihre Befreiung aus den Verstrickungen einer komplett dysfunktionalen Herkunftsfamilie verarbeitet. Wir sehen, sie hat sich auf den Weg gemacht. Sie ist in die Therapie gegangen. Aber dieser Weg braucht Geduld und Hartnäckigkeit. Der Grund dafür liegt in der Art, wie diese Muster in uns verankert sind. Sie sind nicht einfach schlechte Angewohnheiten, die wir uns abtrainieren könnten. Sie sind tief in unser Nervensystem eingeprägt, entstanden in einer Zeit, als unser Gehirn noch hochplastisch war, in den ersten Lebensjahren nämlich. Damals haben wir gelernt, so funktioniert Beziehung, so überlebe ich. Diese frühen Erfahrungen haben neuronale Autobahnen geschaffen. Je öfter ein Muster durchlaufen wurde, desto breiter die Bahn. Und hier liegt das Problem. Diese Muster laufen unwillkürlich ab, gesteuert von der Amygdala und dem autonomen Nervensystem. Wenn der Körper Alarm schlägt, Gefahr, verlassen werden oder zu viel Nähe, dann setzt das eine Reaktion in Gang, bevor unser Verstand überhaupt eingreifen kann. Hinzu kommt etwas Paradoxes. Das Vertraute fühlt sich sicherer an als das Neue, selbst wenn es schmerzhaft ist. Wir kennen den Schmerz, wir können ihn einschätzen. Das Unbekannte, eine gesunde, eine reife Beziehung, dagegen ist fremd, fast gefährlich. Und dann gibt es da noch die Loyalität. Unbewusst fühlen wir uns unserer Herkunftsfamilie verpflichtet. Wenn wir anders, besser, lieben als unsere Eltern, kann sich das wie Verrat anfühlen, als würden wir sagen, ihr habt es falsch gemacht. Deswegen wiederholen wir, was wir nie wiederholen wollten. In wenigen Bereichen des Lebens sind Gefühlserbschaften so allgegenwärtig und mächtig wie in Beziehungen. Wir tragen emotionale Lasten, die viel älter sind als wir selbst. Gefühlserbschaften, die über Generationen weitergegeben wurden, nicht durch Worte, sondern durch Atmosphäre, Verhalten, durch Schweigen. In Familien, die von Krieg, Verlust oder Überforderung geprägt waren, galt oft ein stilles Gesetz. Gefühle sind eine Gefahr. Wer fühlt, ist schwach. Wer überleben will, muss funktionieren. Diese Unterdrückung wirkt bis heute. Sie zeigt sich als Distanz, als Kälte, als Rationalisierung, als Abwehr. Eine weitere Belastung kann die Parentifizierung sein, die Rollenumkehr. Viele von uns mussten als Kinder die depressive Mutter stabil halten, den Vater trösten, zwischen den Eltern vermitteln. Wir wurden zu Eltern unserer Eltern. Liebe war an Funktionen geknüpft. Wenn du mich glücklich machst, darfst du bleiben. Später landen wir dann in Partnerschaften in derselben Rolle, als Retter, als Stabilisator, als die, die sich kümmern. Ein zentrales, oft übersehenes Element ist die Scham. Sie flüstert, so wie ich bin, bin ich falsch. Ich bin zu viel oder ich bin nicht genug. Scham lässt uns verstecken, anpassen, angreifen oder emotional verschwinden. Sie verhindert echte Begegnung, weil wir uns nicht zeigen, sondern schützen. Solange Scham unbewusst bleibt, steuert sie Beziehung stärker als Liebe oder Einsicht. Das ist das Gefühlserbe und es prägt, wie wir lieben. Es kann durchaus auch eine ganz andere Gestalt annehmen. Dann sabotieren Menschen Beziehungen, bevor sie überhaupt entstehen können. Sie stoßen potenzielle Partner vor den Kopf durch Tests, Distanz, bewusste Provokation. Sie werden kalt, wenn sich Nähe aufbauen könnte. Sie suchen Streit, wenn es harmonisch wird. Sie verschwinden, wenn der andere sich öffnet. Das ist keine Bosheit, es ist eine Schutzreaktion. Die unbewusste Logik dahinter: Wenn ich dich wegstoße, bevor du mich verlässt, bin ich sicher. Wenn ich die Beziehung zerstöre, bevor sie mir wichtig wird, kann sie mir nicht mehr genommen werden. Wenn ich dich enttäusche, bevor du mich enttäuschen kannst, behalte ich die Kontrolle. Aber natürlich ist das keine Kontrolle. Es ist Gefangenschaft in der Angst vor dem Schmerz. Aber Moment, bevor wir uns in Problemen verlieren, Gefühlserbschaften haben viele von uns ja auch stark gemacht. Die Fähigkeit, feine emotionale Nuancen wahrzunehmen, anderen wirklich zuzuhören, in Krisen ruhig zu bleiben, das kommt oft aus demselben Erbe. Wer früh lernen musste, für andere da zu sein, hat Verantwortungsbewusstsein entwickelt. Wer Verluste kennt, weiß um die Kostbarkeit von Verbindung. Wer Schweigen erlebte, kann heute Räume öffnen, in denen endlich gesprochen werden darf. Das Problem ist nicht das Erbe an sich. Das Problem entsteht dort, wo wir aus innerem Zwang handeln statt aus Freiheit, wo Empathie zur Selbstaufgabe wird, Verantwortung zur Last, Loyalität zum Gefängnis. Aber wenn wir diese Fähigkeiten bewusst einsetzen können, sind sie Geschenke. Das Gehirn ist plastisch, das Nervensystem lernfähig, der Körper kann neue Muster speichern. Neue Erfahrungen schaffen neue neuronale Verbindungen. Deshalb funktionieren Therapie, Körperarbeit, bewusste Beziehungen. Sie verändern das System auf allen Ebenen gleichzeitig. Beziehungsfähigkeit sitzt ja nicht im Kopf, sie ist ein Ganzkörperphänomen. Und genau deshalb braucht Heilung einen ganzheitlichen Ansatz. Und hier sind 5 Vorschläge, wie wir uns auf den Weg machen können. Der erste: eine gute Beziehung zu uns selbst aufbauen. Bevor wir eine reife Beziehung zu anderen aufbauen können, brauchen wir diese stabile Beziehung zu uns selbst. Das bedeutet, lernen, allein zu sein, ohne sich einsam zu fühlen. Regelmäßig Momente schaffen, in denen wir bei uns sind, ohne Ablenkung. Meditation, Journaling oder einfach bewusste Stille können helfen, diese innere Sicherheit aufzubauen. Wenn wir merken, dass wir den anderen nicht mehr brauchen, um die innere Leere zu füllen, sondern ihn aus freiem Wunsch in unser Leben lassen, dann hat sich etwas Grundlegendes verändert. Donald Winnicott, einflussreicher Bindungsforscher des 20. Jahrhunderts, nennt The Capacity to be Alone die zentrale Voraussetzung für reife Partnerschaften. In Liebesbeziehungen zeigt sich diese Fähigkeit darin, Nähe zuzulassen, ohne zu klammern, und Distanz auszuhalten, ohne sich zurückzuziehen. Wer allein sein kann, macht den Partner nicht für innere Sicherheit verantwortlich und ermöglicht dadurch freiere, stabilere und weniger angstgetriebene Beziehungen. Der zweite Vorschlag, das eigene Bindungsmuster erkennen. Du kannst nur verändern, was du kennst. Schau dir ehrlich an. Wo verfalle ich in Panik, wenn jemand sich distanziert? Wo ziehe ich mich zurück, wenn es nah wird? Oft hilft es, eine Art Beziehungsbiografie aufzuschreiben, von den ersten Erinnerungen bis heute. Welche Muster ziehen sich durch? Was habe ich von Mutter und Vater übernommen? Diese Selbsterkenntnis ist ein wichtiger Schritt zur Veränderung. Der dritte Vorschlag, bewusst neue Erfahrungen machen. Unsichere Bindung entstand durch Erfahrungen und kann durch neue, korrigierende Erfahrungen heilend verändert werden. Such dir Menschen, die dir zeigen können, wie sichere Bindung funktioniert. Wir können aus schlechten Erfahrungen lernen. Und das sage ich aus dem Erleben einer glücklichen, 21 Jahre währenden zweiten Ehe, nachdem die erste komplett gescheitert war. Wichtig ist, lass dich auf das Neue ein, auch wenn es sich erstmal fremd oder zu viel anfühlt. Unser Nervensystem lernt durch Erfahrung. Wenn wir erleben, dass Nähe sicher sein kann, Verletzlichkeit nicht automatisch Verletzung bedeutet. Das kann ein langer Weg des Übens sein, aber jeder Schritt lohnt sich. Der vierte Vorschlag, Kommunikation trainieren. Vielen von uns wurde ja nie gezeigt, wie man über Gefühle spricht, wie man Bedürfnisse äußert, wie man Konflikte konstruktiv austrägt. Das können wir aber lernen. Die gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg ist ein bewährtes Werkzeug. Übe, Ich-Botschaften zu formulieren. Übe, zuzuhören, ohne sofort in den Verteidigungsmodus zu gehen. Diese Skills sind lernbar und verändern Beziehungen fundamental. Und schließlich der fünfte Vorschlag, therapeutische Unterstützung suchen. Manche Verletzungen sind zu tief, um sie allein zu heilen. Therapien können helfen, das Gefühlserbe aufzuarbeiten. Besonders wirksam sind auch körperorientierte Verfahren wie NARM, das Neuroaffective Relational Model oder Somatic Experiencing, weil sie nicht nur kognitiv arbeiten, sondern den Körper einbeziehen und das Nervensystem neu regulieren. Das ist das Ziel, eine reife Beziehung. Sie zeichnet sich nicht durch Konfliktfreiheit aus, sondern durch die Möglichkeit, Spannung auszuhalten. Nähe und Distanz dürfen wechseln, ohne dass Panik entsteht. Man muss nicht sofort handeln, erklären oder reparieren. Diese innere Weite macht echte Verbindung möglich. Der entscheidende Unterschied zwischen einer unreifen und einer reifen Beziehung liegt auch nicht im Fehlen von Mustern, sondern in der Freiheit im Umgang mit ihnen. Solange wir aus Angst reagieren, reinszenieren wir. Erst wenn wir innehalten können, einen Moment zwischen Impuls und Handlung schaffen, dann entsteht Wahlfreiheit. Beziehungsfähigkeit bedeutet, nicht mehr von Automatismen regiert zu werden. Und jetzt drehen wir die Perspektive. Was ist mit dem Partner, der Partnerin? Tja, gute Frage, oder? Jede und jeder hat für sich die Aufgabe, seine und ihre Beziehungsfähigkeit zu entwickeln. Aber natürlich entstehen Beziehungen nie im Alleingang. Zwei Nervensysteme treffen aufeinander, beeinflussen sich, schaukeln sich hoch oder beruhigen sich gegenseitig. Nähe-Distanz-Dynamiken sind keine Schuldfrage, sondern Phänomene der Resonanz. Wer das versteht, kann aus dem Kampfmodus aussteigen und beginnen, Dynamiken gemeinsam zu regulieren statt gegeneinander. Das braucht ein bisschen Geduld, manchmal auch ein bisschen mehr Geduld und dranbleiben, aber es lohnt sich wahrlich. Ein Rat von mir, der von Herzen kommt. Wenn sich immer wieder dieselben dysfunktionalen Muster zeigen zwischen dir und deinem Partner, deiner Partnerin, geh zur Paartherapie und das rechtzeitig. Bevor ihr in Not seid, bevor das Vertrauen zerstört ist, bevor die Bereitschaft zur Veränderung zermürbt wurde. Aus eigener, überaus positiver Erfahrung kann ich sagen, das ist wirklich richtig hilfreich. Das war die 58. Folge von Gefühlserben. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, es hilft mir sehr, wenn ihr diesen Podcast abonniert, positiv bewertet und anderen weiterleitet. Ich weiß ja, dass das oft geschieht und ich danke euch herzlich dafür. Im Februar gibt es gleich drei Workshops, auf die ich hinweisen möchte. Am 1. Februar geht es um Wege aus Narzissmus und Egoismus, endlich Grenzen setzen. Am 7. und 8. Februar gebe ich ein Schreibwochenende. Darin entwickeln wir gemeinsam neue Perspektiven aufs Schreiben, auch auf das Schreiben der eigenen Geschichte. Das wird großen Spaß machen. Und am 14. Februar beginnt die Jahresgruppe Gefühlserben. Ein einziger Platz ist noch frei. Die Links wie immer in den Shownotes. Wenn ihr meinen Newsletter abonniert, hält er euch über alles Wichtige auf dem Laufenden. Wer mir seine Wertschätzung ausdrücken und einen Kaffee spendieren möchte und gleichzeitig dabei helfen, dass dieser Podcast werbefrei bleiben kann, das Spendenportal Buy Me a Coffee ist nur einen Klick in den Shownotes entfernt. Worum geht es in der nächsten Folge? Ich möchte mich einer Frage widmen, die auch mich persönlich schon lange umtreibt. Wie wird man eigentlich weise? Wird uns Weisheit ermöglicht oder geschenkt? Oder ist sie hart erarbeitet, womöglich erlitten? Ihr könnt gespannt sein auf wirklich interessante Antworten. Und ich freue mich sehr, wenn ihr wieder dabei seid. Ich bin Sven Rohde, Coach und Workshopleiter in Hamburg. Tschüss und bis zum nächsten Mal.